was der Ehepartner stimmt und machen dann das Gegenteil. Genau. Der Jona fällt auf im Kontext der Bibel oder unter den Propheten, weil er anders ist. Er ist vermutlich der bekannteste Prophet in der Bibel. Der ist, glaube ich, jedem Kind, der Sonntagsschule gemacht hat oder auch nicht Sonntagsschule gemacht hat, ein Begriff. Es ist auch weniger die Botschaft vom Propheten. Ich muss euch mal achten, wenn wir die prophetischen Bücher in der Bibel haben, die haben eine Botschaft. Wer von uns weiß, für welche Botschaft welcher Prophet steht? Wahrscheinlich bei den meisten nicht bekannt. Aber beim Jona geht es um die Geschichte des Propheten. Weniger um seine Botschaft, respektive die Botschaft ist uns auch bekannt, aber wegen der Geschichte von dem Propheten. Der Prophet selber steht im Mittelpunkt. Der Jona ist übrigens der einzige von den Schriftpropheten, also die ein eigenes Buch haben, das nach ihnen benannt ist, wo Erfolg hatte. Bei den Propheten, sonst ist es der Fall, dass die Leute nicht hören wollten. Der einsame Rufer in der Wüste, könnte man sagen. Der Jona hat Erfolg gehabt. Zehntausende von Menschen sind zum Glauben gekommen. Dabei war er der Prophet, der den Erfolg gar nicht wollte. In diesem Zusammenhang. Es ist eine Geschichte, die über 4 Kapitel geht. Und eine Geschichte, die zeigt, wie sich Gott verherrlicht. Ein Gott, der sich danach sehnt, dass Menschen umkehren. Ganze Völker, aber auch einzelne Personen. Es geht um die Geschichte von einem Gott, der sich sehnt, mit Menschen in Kontakt zu kommen, wo Menschen wirbt. Und um den Jona soll es gehen, in dieser Sommerserie. Über 4 Predigten werden wir uns bis Ende August mit dem beschäftigen. Und heute steigen wir ins erste Kapitel, überschrieben mit «Was, wenn dir Gottes Rede total gegen den Strich geht?» Was ist, wenn dir Gottes Rede gegen den Strich geht? Man weiss nicht, von wem das Buch Jona geschrieben worden ist. Traditionell geht man davon aus, dass es vom Jona selber geschrieben worden ist. Für gewisse Leute führt das zu einem Problem, weil sie sagen, ja, aber der Jona redet ja in der dritten Person von sich selber. Das ist doch komisch, das geht nicht. Aber wenn wir in Mose schauen zum Beispiel, sehen wir, dass der Mose das genau gleich gemacht hat. Viele biblische Schreiber reden von sich selber in der dritten Person und so geht man davon aus, dass das der Jona auch gemacht hat. Wenn das wirklich so ist, dann fasziniert mich, in was für einer schonungslosen Ehrlichkeit der Jona über sein eigenes Leben berichtet hat. Wie er schonungslos offenlegt, wo er versagt hat. Wie Gott ihn hat müssen an der Hand nehmen und zur Umkehr bewegen. Und das Ganze macht er erst noch in einem wunderbar faszinierenden literarischen Aufbau. Ich bin vorgestern noch auf ein Buch zum Jona gestossen, das ich euch wärmstens empfehlen kann, wenn ihr sagt, ich würde mich in dieser Sommerzeit gerne von dem Jona, von dieser Botschaft vom Jona herausfordern lassen. Dann googelt mal nach Timothy Keller und das Buch heisst «Jona und der unverschämt barmherzige Gott». Und dort drin geht er auch näher darauf ein, auf die literarische Gestaltung, die einzigartig, die fantastisch ist. Auf das werde ich wenig reingehen, für das haben wir einfach keine Zeit. Literarische Schönheit im Gottesdienst auch noch zu beachten. Wir gehen mehr auf das ein, was Gott uns damit sagen will. Steigen wir ein. Jona Kapitel 1. Geht mit den ersten 2 Versen. Jona 1, Verse 1 und 2. Eines Tages empfing Jona, Amittais Sohn, eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm: Gehe in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel. Ich kann sie nicht länger mit ansehen. Wer ist der Jona gsi? Wir kennen den Jona auch aus dem 2. Königsbuch. Der Jona war ein Prophet. Ein Prophet im Alten Testament, das ist ein Mann, vereinzelt sind es auch Frauen gewesen, die von Gott den Auftrag bekommen, in eine bestimmte Situation hineinzureden. In den meisten Fällen hat ein Prophet für das Volk Israel geredet. Oder manchmal auch gegen das Volk Israel. Gottes Wort, wie er über eine Situation denkt und wie er mit einem Volk oder mit einer Einzelperson wird handeln. Und in gewissen Fällen haben die Propheten auch über andere Völker prophezeit. Dann ist es meistens Gerichtsbotschaft über die Völker, über die Nachbarn von Israel, weil sie sich gegen Gott und gegen das Volk Israel gestellt haben. Speziell am Jona ist, er ist der einzige Schriftprophet, der ins Ausland geschickt worden ist, um dort zu prophezeien. Wir haben auch andere Schriftpropheten, die eben, wie gesagt, gegen die Assyrer, gegen die Meder und die Perser und was es dort noch für Völker gegeben hat, prophezeit haben. Aber die haben das alle im Heimatland Israel oder Juda gemacht. Der Joda ist geschickt worden in die Ferne nach Ninive, um dort gegen die Assyrer prophezeien. Das macht es speziell. Im zweiten Königsbuch, für die, die das nachschauen wollen, das ist Kapitel 14, Vers 25, sehen wir vom Jona, dass er eigentlich eine komfortable Botschaft hatte. Seine Zeitgenossen Amos und Hosea, die haben gegen den Götzendienst, gegen die Ungerechtigkeit im Volk Israel, das ist das Nordreich zur damaligen Zeit, haben gegen das Negative geredet und haben das Gericht über Israel verkündet. Der Jona hatte vergleichsweise positive Botschaft gehabt. Er hat dem König Jerobeam, der dort regiert hat, vorausgesagt, du wirst wirtschaftlichen Aufschwung bringen. Du wirst Sieg über deine Nachbarvölker hervorbringen. Und als Jerobeam 787 vor Christus seine Regentschaft antreten hat, ist das wirklich eingetreten. Israels Nordreich ist zu einem nie dagewesenen Wohlstand gekommen. Es ist ihnen gut gegangen, trotz aller Gottlosigkeit. Der Jona ist aus einem Dorf etwa 5 Kilometer nordöstlich von Nazareth gekommen. Das heisst, er ist ganz in der Nähe aufgewachsen, wo später auch Jesus aufgewachsen ist. Heute noch wird dort sein Grab gezeigt. Ob er wirklich dort beerdigt ist, weiss man nicht. Auch in der Nähe von Ninive gibt es auch noch eine Grabeskille vom Jona, habe ich gesehen. Am Jona sein Auftrag war, gang in die 800 Kilometer entfernte Hauptstadt des Assyrischen Reichs Ninive. Ninive, die Hauptstadt des Assyrischen Reichs, das ist im heutigen Irak, etwa auf der Höhe von Mosul, wo es heute liegt. Gott sagt, die Bosheit von Ninive ist vor meine Augen gekommen oder ist vor meine Ohren gekommen. In verschiedenen geschichtlichen Dokumenten, auch in der Bibel, beim Propheten Nahum zum Beispiel, der zu einer ähnlichen Zeit prophezeit gegen Ninive, sehen wir etwas von dieser Bosheit. Das Assyrische Reich hat zu den grausamsten und widerwärtigsten Reichen von diesem Planeten gezählt. Wenn man ein nachforscht, was sie gemacht haben, was sie sich ergötzt haben an den leichenübersäten Schlachtfeldern, aufgehäufte zu Pyramiden aufgehäufte Köpfe der Finden, bei lebendigem Leib verbrennte junge Menschen, das sind noch die harmloseren Sachen, die ich gelesen habe. Die anderen Sachen erspare ich euch an dieser Stelle. Und Gott sagt, das Übel hat die Grenzen überschritten, jetzt richtig Ninive. Ganz ähnlich wie bei Sodom und Gomorra, wo Gott sagt, es hat das Ende erreicht. Es wird Gericht kommen. Und der Jona soll hingehen und das Gericht verkünden. Die Assyrer sind zu dieser Zeit auch mehrfach schon gegen Israel gezogen. Israel hat das erlebt, die schreckliche Kriegsführung. Aber eben unter dem Jerobeam, er hat die Assyrer auch geschlagen, vorübergehend geschlagen. Und man kann davon ausgehen, dass der Jona selber das miterlebt hat. Dass er Leute kennt hat, die gestorben sind im Krieg gegen die Assyrer. Das war so die Situation damals. Wir wissen nicht genau, wann der Auftrag gekommen ist. Man kann davon ausgehen, vielleicht so 760, 750 vor Christus, vielleicht ist es ein paar Jahre vorher, ein paar Jahre später. Das ist schwierig zu sagen. Wie geht jetzt aber der Jona mit dem Auftrag um? Vers 3. Jona machte sich auf den Weg, so wie ein Prophet das macht. Er hört Gott und er machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffa, das heutige Jaffa oder Tel Aviv. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Ich weiß nicht, was ihr für ein Bild vom Jona habt, aber der Jona wird ja oft als der feige Prophet angestellt. Der Prophet, wo Gott nicht gefolgt hat. Und rein inhaltlich stimmt das ja auch. Aber man vergisst dabei vielleicht relativ schnell, dass die Botschaft an Ninive nicht sein erster Auftrag war. Man geht davon aus, dass das gegen das Ende seiner Wirkenszeit war. Der Jona hat sich ja nicht grundsätzlich gewehrt gegen die Berufung, Prophet zu sein. Was er ein Problem hatte, ist mit dem ganz speziellen Auftrag nach Ninive zu gehen und dort den Assyrer zu predigen. Er hat sich also nicht gegen die Berufung, gegen das Reden Gottes gesträubt, sondern gegen den ganz spezifischen Auftrag. Warum? Vielleicht war Angst im Spiel. Wenn wir uns vor Augen führen, wie die Assyrer mit ihren Finden umgegangen sind, dann ist die Chance gross, dass sie ihn gerade den Kopf kürzer machen. Wenn er dort in der Hauptstadt auftritt und sagt, Gott wird euch richten, dann wird der Kopf kürzer gemacht. Erstaunlicherweise ist aber nicht das, was Jona Angst macht. An dieser Stelle lesen wir es nicht, aber im Kapitel 4 sagt er Gott, dass er sich genau hätte vorstellen und gewusst hat, die Gerichtsbotschaft, die ist nicht unausweichlich. Wenn Gott Gericht verkündet, hat das immer die Intention dahinter, dass er auch Gnade kann walten lassen. Er will durch Gerichtsbotschaft Leute zur Gnade führen. Und so sagt er dort, ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Und das ist der Grund für den Jona, warum er nicht 800 Kilometer nach Ninive übers Land gegangen ist, in die grosse Stadt, sondern er ist nach Westen gegangen, an den weitesten entfernten Punkt, den man kennt hat in der damaligen jüdischen Welt, nach Tarsis. Man vermutet, dass es dort in Spanien war. 3.500 Meter über das grosse Meer. Nicht in die grosse Stadt, sondern über das grosse Meer. Er flüchtet. Der Jona gönnt den Heiden, den Assyrern, die Chance zur Umkehr nicht. Die Assyrer haben doch den Zorn Gottes verdient. Das sind die elenden Mörder. Das sind die Feinde Gottes. Die sollen ruhig umkommen. Gnade ist für Israel. Der Zorn Gottes für die Nachbarvölker. Mich fasziniert, dass der Jona so stark damit rechnet, dass die Gerichtsbotschaft das Volk wird zur Umkehr leiten. Er rechnet damit, die werden reagieren auf Gottes Reden. Ich habe mich gefragt, rechne ich so stark mit dem Reden Gottes, wenn ich heute Morgen predige? Wenn ich Gottes Wort verkünde? Der Jona hat auch damit gerechnet. Und er hat gesagt, die Hunde von Heiden, die Assyrer, die haben es verdient zu sterben, die haben das Gericht Gottes verdient, denen will ich garantiert nicht verkünden. Was passiert, wenn ich verkünde und sie kehren um? Und Gott ist gnädig und das Gericht kommt nicht. Dann erstarkt das Reich wieder und schlussendlich leidet mein Volk Israel wieder darunter, weil sie wieder gegen Israel in Krieg ziehen. Ob er das wirklich so in der Detailliertheit denkt hat, wissen wir nicht. Aber das ist genau das, was passiert ist. 722 vor Christus, 60 Jahre nach dem König Jerobeam, hat Assyrien das Nordreich Israel in Verbannung geführt, Samaria zerstört. Und das war ein grausamer Krieg. Genau das ist nachher eingetroffen. Gott hat sich erbarmt, Assyrien ist wieder erstarkt und hat Israel weggeführt. Aber das Problem war nicht, dass Gott gnädig war, sondern dass Israel von Gott abgefallen ist. Jetzt ist so, für die biblische Berichterstattung da im ersten Kapitel ist es gar nicht relevant, was der Jona gedacht hat. Darum steht es da auch nicht. Für die biblische Berichterstattung ist nur relevant, der Jona gehorcht nicht. Der Jona folgt Gott nicht. Er macht sich auf, um vor Gott zu flüchten. Wenn er eine wörtliche Übersetzung hat, dann lesen er zweimal, wie steht im Vers 3, er will vom Angesicht Gottes fliehen. Was ist das für eine Ungehörlichkeit? Ein Prophet Gottes, er flieht vor dem Angesicht Gottes. Gott fordert das Volk Israel auf, im aaronitischen Segen, das Angesicht Gottes auf Israel zu legen. Das Angesicht Gottes steht für die Gegenwart Gottes, für die Gnade Gottes. Der Jona war bereit, seine Heimat und seine Berufung als Prophet hinter sich zu lassen. 3.500 Kilometer weg, oder auf diese Seite müsste ich zeigen. In die Ferne. Er ist bereit, sich entwurzeln zu lassen. Er ist sogar bereit, die Beziehung zu Gott aufzugeben. Er flüchtet vor Gott selber. Sein Ziel war Gottes Ferne. Und der weitest entfernte Punkt der damaligen Welt ist hoffentlich genug weit weg von Gott wie nur möglich, obwohl er genau gewusst hat, von Gott kann man eigentlich nicht fliehen. Gott ist Licht. Und wer sich von Gott wegbewegt, der geht in die Finsternis. Gott ist die Quelle vom Leben. Wenn ein Diener Gottes sich von Gott wegbewegt, begibt er sich also in den Todesbereich. Auf der einen Seite hat mich das sehr viel Vorstellungsvermögen gekostet, mir vorzustellen, wie kann das ein Prophet Gottes machen? Wie kann ein Mann Gottes, ein Mensch Gottes, all das aufs Spiel setzen, weil es ihm nicht passt, was Gott sagt? Wie kann man so engstirnig, egoistisch und stolz sein? Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, ich muss ja nur in mein eigenes Leben schauen. Ich muss ja nur ins Leben von all diesen Christen schauen, die ich kenne. Und man entdeckt, dass wir genau gleich noch handeln heute. Ich soll dem Menschen vergeben, der mich so verletzt hat. Der hat doch das gar nicht verdient. Das ist nur richtig, dass ich das dem nachträge. Der soll büssen dafür, dass er so lieblos ist, dass er so verletzend ist. Ich habe ein Recht, zornig auf die Person zu sein. Oder da tritt eine Frau in mein Leben, oder wenn ich eine Frau wäre, tritt ein Mann in mein Leben und ich weiss ganz genau, dass es nicht okay ist, mich auf eine Beziehung zu dieser Person einzulassen. Aber meine Ehe, es läuft dir so schlecht. Der Partner, den du mir gegeben hast, Gott, das ist einfach, ich habe es verdient, auch wieder mal Freude zu haben, mich dürfen zu verlieben. Oder wenn ich nicht verheiratet bin, ich habe doch das Recht, auch endlich einen Partner zu haben. Was willst du mir da innen reinreden? Oder wir merken in irgendeinem Bereich von unserem Leben, wie Gott durch sein Wort da drin redet, uns herausfordert, etwas zu verändern. Und wir sagen, dieser Bereich ist mir zu lieb. Was erlaubst du dir, da drin zu reden? Das ist der Bereich, der mir so gut tut. Und jetzt willst du mir das einfach wegnehmen? Sicher nicht. Und wir drängen Gott weg. Wir stellen auf stumm. Wir gehen in die Distanz von Gott, weil es ist nicht möglich, auf lange Zeit auf zwei Hochzeiten zu tanzen. Wir können nicht Gott nachfolgen, aber gleichzeitig das, was er uns gesagt hat, ausschliessen. Also müssen wir uns zwangsläufig von Gott distanzieren, wenn wir nicht wollen, dass er immer wieder seinen Finger auf den wunden Punkt legt. Und darum sind Menschen bereit, sich von Gott zu distanzieren. Von Gott wegzulaufen. Das ist etwas, was man immer wieder beobachten kann. Vermutlich habt ihr das in eurem Leben auch schon beobachten können. Es ist ein kräftezehrender Weg, wo man letztendlich alleine gehen muss. Weil man kann nicht mehr auf Gott bauen. Die ganze Auferbauung, Erquickung, Ermutigung, Frieden, Freude, Liebe, die von Gott ausgeht, gemäss der Bibel, auf das können wir eigentlich nicht mehr zählen. Weil wir wollen ja weg von dem Gott. Das ist der Weg, den Jona eingeschlagen hat an dieser Stelle. Und die grosse Frage ist jetzt, wie geht Gott mit dem um? Was macht Gott jetzt darauf ab? Verse 4 und 5. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das ist eigentlich noch viel zu lieb formuliert. Wenn wir wörtlich lesen, Gott hat den Sturm aufs Meer geworfen, wie man einen Speer wirft. Gott hat den Sturm aufs Meer geworfen, das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jona war unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Was für ein Widerspruch. Aber zuerst einmal sehen wir, Gott ist das Verhalten von Jona überhaupt nicht egal. Gott lässt im ersten Moment zu, dass der Jona flieht. Er lässt zu, dass er ein Schiff findet. Seine Flucht scheint zu klappen. Er ist unterwegs nach Tarsis. Aber das Buch Jona zeigt uns jetzt eben den wunderbar souveränen Gott und den wunderbar gnädigen Gott. Ein gnädiger Gott darum, er lässt den Jona nicht einfach gehen. Er geht ihm nach. Gott hätte auch sagen: Gut, Jona, du bist abgeschrieben. Ich hole mir einen neuen Prophet, der folgt. Gang du auf Tarsis, gang du in Gott ferne, du weißt, was das verbietet. Auf Nimmerwiedersehen. Nein, Gott geht dem Jona nach. Jona ist Gott wichtig. Er schlägt einen seelsorgerlichen Weg ein. Und auf der anderen Seite sehen wir den souveränen Gott, der weiß, was er tut, der alles darf tun, der einen nicht ganz zimperlichen Weg einschlägt, der regiert über die Natur, der einen Sturm auf das Meer abknallt. Wo später, wenn wir den nächsten Sonntag sehen, über Fisch befehlen kann, der zu dem Jona kommt und ihn wird verschlucken. Es ist ein souveräner Gott, der über der Natur steht und die Natur, die ihrem Schöpfergott bedingungslos gehorcht, im Gegensatz zum Mensch. Der Mensch, der entscheiden darf. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, uns gegen ihn zu entscheiden. Aber der gnädige Gott, der dem Mensch, der sich gegen ihn entscheidet, nachgeht, ihn nicht einfach aufgibt. Im Prinzip gilt das heute noch genau gleich. Auch wir haben einen gnädigen Gott. Gott geht uns in seiner Gnade nach. Er will uns zurück an sein Herz holen. Jeder Mensch will er an sein Herz holen. Und auch dort, wo wir im Gehorsam sind, geht er uns nach. Aber er kann auch Stürme in sein Leben kommen lassen, dort, wo wir ungehorsam sind. Früher oder später wird unser Ungehorsam uns immer in Schwierigkeiten bringen. Das muss ich jetzt aber ganz klar differenzieren. Ich will damit nicht sagen, Gott schickt jedem Ungehorsamen so einen heftigen Sturm, wie er das beim Jona gemacht hat. Er kann. Aber es ist so, dass Ungehorsam immer Schwierigkeiten herbeibringt. Wie müssen wir das verstehen? Das Buch, das ich am Anfang gesagt habe, ist von Timothy Keller und er sagt Folgendes dazu. Nicht jede Schwierigkeit ist eine Strafe für eine Sünde. Das müssen wir ganz klar festhalten. Wir erleben so viel Schlechtes und Schwierigkeiten, weil wir einfach in einer gefallenen Welt leben. Aber jede Sünde bringt mich in Schwierigkeiten. Das liegt in der Natur der Sünde. Gott straft ungehorsam, aber nicht zwingend mit einem Sturm. Ein paar Beispiele. Wir können unseren Körper nicht vernachlässigen und gleichzeitig erwarten, dass wir kerngesund bleiben. Es trägt einfach Konsequenzen mit sich. Wir können nicht unsere Freunde vernachlässigen und gleichzeitig erwarten, dass sie unsere Freunde bleiben. Wir können nicht unsere eigenen Interessen über das Gemeinwohl der Gesellschaft stellen und gleichzeitig erwarten, dass wir noch eine funktionierende Gesellschaft haben. Also unser Handeln hat Konsequenzen. Und in Bezug auf Sünde, was bedeutet das? Wenn wir Sachen tun, wo Gott uns in seinem Wort davor bewahren will, und darum hat er uns Gebot gegeben, Verhaltensregeln gegeben, weil er es gut mit uns meint, dann können wir nicht erwarten, diese Sachen trotzdem zu tun, und es bringt keine Schwierigkeiten mit sich. Darum hat Gott ja das Gesetz gegeben, hat eine Richtlinie gegeben, weil er uns bewahren vor Schwierigkeiten. Und darum stimmt die Aussage, Sünde haben immer Schwierigkeiten zur Folge. Unabhängig davon, ob Gott sogar noch einen zusätzlichen Sturm schickt. Das ist das, was da dahinter steht. Man könnte sagen, die Folgen der Sünde ähneln ihrer Reaktion ein bisschen dem, wie ein Körper auf Strahlung reagiert. Im ersten Moment, wo der Körper so eine gefährliche Strahlendosis überkommt, merken wir nichts. Es ist nicht so, als plötzlich eine Kugel oder ein Schwert in unseren Körper dringen und wir sterben auf der Stelle. Im Gegenteil, es kann uns ganz gut gehen. Sünde kann sich ganz gut und schön anfühlen im ersten Moment. Aber mit der Zeit wird die Strahlendosis dazu führen, dass unser Leib kaputt geht. Und es werden Krankheiten auftreten und es kann zum Tod kommen. Aber dann ist es längstens zu spät. Dann kann man nichts mehr dagegen machen. Dort unterscheidet es sich dann wiederum von der Sünde. Es gibt immer einen Weg zurück. Aber Sünde, die am Anfang so schön und angenehm ist, entfaltet die zerstörerische, die schwierige Wirkung immer erst mit der Zeit oder oft erst mit der Zeit. Also jedes Ungehorsamsein, jedes Rebellieren führt mich und bezeichnenderweise auch meine Nächsten früher oder später in die Schwierigkeit. Der Jona hat nicht nur sich in Schwierigkeit gebracht, sondern die ganze unschuldige Schiffsbesatzung hat Todesängste ausgestanden auf dem Schiff. Schwierigkeiten dienen oder können auch immer dazu dienen, dass wir aufgerüttelt werden, wachgerüttelt werden. An dieser Stelle die Schiffsbesatzung. Sie ist in grosser Not. Jeder schreit zu seinem eigenen Gott. Die Schiffsgeräte, die ganze Ladung, es geht über Bord. Und der Jona erschlaft im Bauch vom Schiff. Es ist aber nicht etwa der Schlaf vom Gerechten, wie wir später, einige Jahrhunderte später, bei Jesus gesehen, im Sturm auf dem See Genezareth. Sondern es ist vielmehr die Abkapselung vom Jona. Die Gleichgültigkeit, die Erschöpfung aufgrund von seiner Flucht. Er kriegt nicht einmal mehr mit, was die Probleme rundherum sind, sondern ist so auf sich und sein Selbstmitleid und auf seinen Zorn fokussiert, dass ihm alles andere egal ist und er sehnt sich einfach danach, nichts mehr mitüberzukommen. Ein schottischer Prediger im 19. Jahrhundert hat geschrieben, dass der Jona den Schlaf des Kummers geschlafen hat. Viele von uns wissen vielleicht, was das ist. Der Wunsch, aus der Realität zu flüchten, sich zurückzuziehen. Man beschäftigt sich nur noch mit sich, mit dem, was einen bewegt und man hat keinen Blick mehr für das, was rundherum läuft. Nebenan kann der Teufel los sein, aber man ist so mit sich selber beschäftigt, dass man so auf das fokussiert und man kommt gar nicht mit über. Er ist total geschwächt, vollkommen erschöpft vor lauter Zorn, Schuldgefühl, Angst, was auch alles in ihm war. Und das hat ihn in einen tiefen Schlaf fallen lassen letztendlich. Und dann kommt ein Weckruf. Da kam der Kapitän zu ihm und rief, was liegst du hier herum und schläfst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe, vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Wie alle zum Gott geschrien haben, ist für ihn unverständlich, dass nicht der Mann auch zu Gott schreit. Der Jonah war zuunterst im Schiff wahrscheinlich. Dort ist die Pendelbewegung vom Schiff viel weniger schlimm. Es ist viel ruhiger als oben auf dem Deck. Und der Captain kommt und reißt ihn aus und sagt, hey, Bett gefälligst auch. Wenn unsere Götter schon nicht helfen, vielleicht ist es ja deine. Gott braucht einen Heid. Und von dem ist er ja geflohen, der Jonah. Braucht einen Heid, um ihn aufwecken. Der Jonah hat den Telefonhörer von diesem Gespräch mit Gott aufgehängt. Und jetzt kommt einer von diesen Ungläubigen und fordert ihn auf, hey, nimm den gefälligsten Hörer ab und schreit zu deinem Gott. Vielleicht kann dein Gott ja helfen. Ich muss fast ein bisschen schmunzeln, wenn wir die Situation vorstellen, wie der Jonah da von einem fremden Mann, der mit Gott eigentlich nichts am Hut hat, sondern nicht mit dem wahren Gott, ihn zum Gebet herausfordert. Aber für den Jonah war es unglaublich beschämend. Aber manchmal wirkt Gott durch so einen Weckruf von außen. Durch Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben. Ich denke an meine Militärzeit zurück. Wie oft sind Sprüche gekommen, ja, darfst du das als Christ? Ja, du bist auch der Pfarrer, darf denn das ein Pfarrer? Und natürlich waren das oft einfach blöde Sprüche gewesen, aber manchmal haben sie mir auch etwas ausgelöst. Und ich mich angefangen zu hintersinnen, was hinterlasse ich für ein Bild als Christ und Pastor bei diesen Leuten? Und es hat etwas angefangen zu bewegen, wo ich gemerkt habe, nein, es ist nicht richtig, dass ich mich so verhalte. Ich will doch ein anderes Zeugnis sehen. Von Ungläubigen, die mir das Wort Gottes weitergeben, letztendlich. Wir sehen nicht, ob der Weckruf beim Jonah an dieser Stelle schon etwas bewegt. Es ist ihm sicher unangenehm. Aber der Ereignis folgt Schlag auf Schlag. Die Seeleute sagten zueinander, schnell, lasst uns das loswerfen. Wir müssen herausfinden, wer an diesem Unglück schuld ist. Das Los fiel auf Jonah. Und so stellten sie ihn zur Rede. Komm, sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du und zu welchem Volk gehörst du? Jonah antwortete, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Das Loswerfen war ganz üblich in der Antike, auch im Volk Israel, nicht verboten. Aber bei den Israeliten immer im Bewusstsein, der wahre Gott, der führt es los. Und so sind Losentscheide etwas Normales gewesen. Und für alle, die jetzt sagen, gut, ich fange jetzt wieder an loswerfen. Das letzte Mal in der Bibel wird in Apostelgeschichte 1,26 losgeworfen. Warum? Wir Christen haben eine viel bessere Möglichkeit bekommen. Ab Pfingsten ist der Heilige Geist ausgegossen worden, wo Jesus über ihn sagt, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Also fangen wir nicht auch an loswerfen. Wir haben den Heiligen Geist, ist viel besser. Aber damals war es normal. Und Gott führt auch in dieser Situation das Los. Es fällt auf den Jonah und jetzt muss er Rede und Antwort stehen. Und es ist bezeichnend, was er muss sagen oder was er sagt. Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Er sagt etwas, was er ist und tut, aber seine Handlungen sagen etwas ganz anderes. Er verehrt den Gott überhaupt nicht mit seinem Leben. Er flüchtet ja. Dann verriet er ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht war. Die Seeleute bekamen noch mehr Angst und machten Jonah Vorwürfe. Warum hast du das getan? Selbst die Seeleute erkennen den Widerspruch und sagen, das geht doch nicht. Was tust denn du da? Und trotzdem fallen sie in dieser Situation nicht einfach über den Jonah her und lynchen ihn etwa gerade, sondern sie haben eine grosse Ehrfurcht. Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht? Denn die Wellen türmen sich immer höher auf. Da sagte Jonah, werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Die Seeleute, die haben wahrscheinlich gemerkt, dass das ein Sturm ist, der nicht einfach normal ist. Gott hat den Richtigen aufs Meer geworfen. Es ist so ein gewaltiger Sturm, die hatten Angst. Die hatten Angst vor dem Gott, vom Jonah. Und die waren eingeschüchtert, was soll man machen? Und sie haben Respekt davor, das einfach zu tun, was der Jonah jetzt da ihnen sagt. Und sich da auch noch zu versündigen an dem Gott, weil sie ein Leben in Gefahr bringen. Die Seeleute ruderten mit aller Kraft, um doch noch an Land zu gelangen. Aber sie schafften es nicht, weil der Sturm immer noch heftiger tobte. Der Jonah erkennt oder anerkennt an dieser Stelle, ich bin schuld an dieser Misere. Ich bin schuld, dass ihr in Lebensgefahr seid. Aber wir sind weit weg von Buss tun. Wir sind weit weg von einer Umkehr. Er gesteht sein Versägen ein, er gesteht seine Schuld ein. Und er zeigt ihnen einen Weg auf, wie sie da wieder in Freiheit kommen. Ist spannend, es passiert ja nachher auch wirklich so. Und sie werden gerettet. Also der Draht zu Gott ist irgendwo noch da. Gott schenkt ihm Erkenntnisse in dieser Zeit. Aber er kehrt nicht um. Im Gegenteil, der Jona könnte ja in dem Moment auch Buße tun und sagen, Gott, ich habe gesündigt. Rett du uns. Ich weiss nicht, was dann passiert wäre. Aber ich vermute, Gott, wenn er umgekehrt wäre, echt umgekehrt wäre, hätte der Sturm wahrscheinlich nachgelassen. Aber Gott, im Gegenteil, er lässt es nicht zu, dass die Leute ihn retten können und das Land bringen. Er macht den Sturm noch stärker. Der Jona, er sieht nur eine Lösung. Er sieht eine Lösung und die heisst, lieber gehe ich in den Tod, als dass ich mich von Gott für ein Ziel brauchen lasse, das ich nicht sehe. Und das ist tragisch. Der Jona ist so stolz, so eigensinnig, so abgeneigt gegen Gottes Rede, dass er sagt, lieber stirb ich, als dass ich bereit bin, den Auftrag wahrzunehmen. Der freie Tod ist die letzte Karte, die ein Mensch ausspielen kann, wenn es ihm nicht passt, was Gott ihm sagt. Ich sage nicht, dass jeder, der den freien Tod wählt, sich wegen dem für das entschieden hat. Aber der Jona spielt die Karte und sagt, nur so kann ich meine Autonomie vor Gott bewahren. Und er versucht, sich dem Verfügungsrecht Gottes zu entziehen, indem er den Freitod wählt. Wie gesagt, Schiffsleute sind nicht bereit, das einfach so zu machen. Aber letztendlich kommen sie doch an den Punkt, da schrien sie zum Herrn, ach Herr, lass uns nicht umkommen. Wenn wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen, bestrafe uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen. Denn du hast es ja so gewollt. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich sehr vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Im Gegensatz zum Jona achtet die heidnischen Seeleute den Gott Israels unglaublich stark. Sie wissen sehr wenig über den Gott, aber sie haben etwas gesehen von dem Gott. Seine Macht im Sturm, und sie sind nicht bereit, sich zu versündigen. Und sie bitten um Vergebung für das Leben, das sie jetzt opfern. Dass er die Blutschuld nicht wird über sie bringen. Sie handeln im Gegensatz zum Jona gerecht. Und was für eine überwältigende Erfahrung muss das gewesen sein? Ich stelle mir das vor, der Jona geht über Bord und in dem Moment, wo er untergeht, kein Wind mehr, die Wellen fallen in sich zusammen, der Himmel klart auf. Das muss eine unglaubliche Erfahrung sein für die Männer. Und das hat sie zur Umkehr oder zur Hinwendung zu dem Gott gebracht. Zu dem gnädigen Gott, der auch die Seeleute in dem Sinn zu sich gerufen hat. Wir wissen nicht, wie tief das die Umkehr war und wie lange anhaltend. Vielleicht werden wir es mal im Himmel sehen, das wäre spannend. Und vielleicht ist es von kurzer Dauer gewesen, aber wir lesen, sie haben ihm Schlachtopfer gebracht, wahrscheinlich, wo sie dann am Land waren, und haben Gelübde abgelegt. Der Ungehorsam von Jona hat dazu geführt, letztendlich, dass noch Menschen zum Glauben gekommen sind. Kann man vielleicht so verkürzt durchaus sagen. Mit dem ersten Kapitel ist das seelsorgerliche Handeln von Gott am Jona noch längstens nicht abgeschlossen. Die Geschichte geht weiter, auch noch weiter als Kapitel 2, über die ganzen 4 Kapitel und wir sehen das Ende nicht einmal schlussendlich. Aber wir können zum ersten Teil mal 2 Sachen festhalten. Oder vielleicht könnt ihr für euch auch mehr Sachen festhalten. Als erstes, Jona, es ist eine wunderbare Botschaft. Es ist eine super Botschaft für uns. Gott lässt dich nicht in Ruhe, auch wenn du vor ihm weglaufst. Gott lässt uns nicht einfach leiden und kehrt uns auch den Rücken zu. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Genau von dem handelt das Buch, von dem Gott. Von einem Gott, der sich danach sehnt, dass Menschen umkehren, zurückkommen. Auch die Rebellen, dass sie zurückkommen. Von einem Gott, der nicht aufhört, um Menschen zu werben. Auch um die nicht, die vor ihm weglaufen. Von einem Gott, der uns eine zweite und eine dritte und manchmal sogar eine vierte, fünfte, sechste Chance gibt. Ja, nicht nur manchmal, ich glaube, immer wieder die Chance gibt. Wie oft sind wir schon von ihm weggelaufen? Und das gilt nicht nur für Jona, das gilt für dich und für mich, das gilt für deinen Nächsten. Der gnädige Gott, das ist der, der sich in der Bibel und in dem Buch Jona im Besonderen offenbart. Aber die gute Botschaft trägt in sich auch eine schlechte oder eine schwierige oder eine unangenehme Botschaft mit sich. Es ist der Gott, der Stürme in unser Leben senden kann. Stürme, die echte Not, Not vielleicht sogar bis zu Todesängsten mit sich bringen kann. Not für uns und wo immer selbstverschuldete Not ist, ist es auch Not, die unsere Nächsten betrifft. Unsere Familie, unsere Freunde, unsere Liebsten. Nicht, weil Gott uns quälen will. Gott ist überhaupt nicht sadistisch veranlagt. Sondern weil er uns aufrütteln will, uns zur Umkehr führen. Not, die uns zur Buße führt. Und so viel fordert uns die Geschichte von Jona letztendlich raus. Vielleicht sind ihr in einer ähnlichen Situation im Moment wie der Jona. Du laufst von Gott weg. Du bist nicht bereit, auf das, was er dir sagt, zu hören, weil es ungehörig ist für dich. Es ist undenkbar, dem das zu hören. Es ist dir zu lieb oder eine zu grosse Hürde, was er dir sagt. Vielleicht gibt es Menschen in deinem Leben, wo du sagst, ich kann denen die Gnade Gottes nicht bringen. Ich will denen die Gnade Gottes nicht bringen. Die haben es nicht verdient. Vielleicht gibt es Menschen in deinem Leben, die du nicht kannst lieben, wo du sagst, wie soll ich die Menschen lieben? Das geht nicht, wenn du wüsstest, Gott, was die mir angetan haben. Das sind Menschen, wo du ihnen nicht bereit bist, Gottes Gnade zu geben oder ihnen zu vergeben. Vielleicht bist du nicht bereit, den Lebensbereich Gott anzugeben, weil er dir so lieb ist und dir so viel gibt. Und das ist die pure Überforderung, auch nur darüber nachzudenken, da auf Gott zu hören. Und vielleicht verweigerst du Gott den Gehorsam in irgendeinem Bereich, wo ich keine Ahnung habe, das wissen wir immer selber am besten. Und die Geschichte von Jona ruft uns ermutigend zu. Wenn du auf der Flucht vor Gott bist, gib auf. Der Jona hat keine Chance gehabt. Nicht, weil ihn Gott einfach abdrücken und kaputt machen wollte, sondern weil er ihn zur Umkehr bewegen wollte. Und bei ihm hat es sehr heftig gemacht. Man kann davon ausgehen, dass der Jona zumindest depressive Tendenzen hatte oder depressiv war. Und er haut ihn noch tiefer unten rein. Also kein Psychologe würde das empfehlen, einem Depressiven so zu begegnen. Gott ist souverän. Aber Gott will uns zur Umkehr leiten. Und wenn wir nicht bereit sind, umzukehren, werden wir uns immer noch tiefer in Schwierigkeiten bringen. Das liegt in der Natur der Flucht vor Gott, dass wir uns immer noch tiefer in Schwierigkeiten bringen. Wir sehen das bildhaft an der Geschichte von Jona. Es geht wortwörtlich abwärts. Im ersten Vers oder im dritten Vers lesen wir, wie er geflohen ist vor Gott. Wortwörtlich heisst, er ging hinab nach Joppe. Vom Bergland Samarias geht er runter nach Joppe. Es ist abwärts gegangen. Er ist in den Bauch vom Schiff gegangen, am tiefsten Punkt. Es ist abwärts gegangen. Und er wird über Bord geworfen ins Meer. Es ist abwärts gegangen. Das können wir bildhaft auch verstehen. Wenn wir von Gott flüchten, es ist wie eine Spirale. Es geht immer abwärts. Aber du bist nicht allein auf diesem Abwärtstrend. Du bist immer, oder Gott ist immer in der Nähe von dir, auch wenn wir nichts von ihm wissen wollen. Er nimmt dich in die Seelsorge. Mitunter ist es ein heftiger seelsorgerlicher Weg. Immer das Ziel, uns zur Buße und zur Umkehr zu bewegen. Und darum möchte ich zum Abschluss von dieser Predigt, von dem ersten Jona-Kapitel, genau für das beten, dass wir doch immer die Weisheit geschenkt bekommen, zu erkennen, wo sind wir auf Abwägen, wo wird uns Gott zur Umkehr leiten. Ich werde beten und dann darf uns der Uli gerne einfach noch eine Zeit von der Ruhe lassen, wo wir über das dürfen nachdenken und uns vielleicht auch aufzeigen lassen, gibt es da einen Punkt, wo wir anstehen. Vater im Himmel, ich staune darüber, dass du am Jona nicht einfach auch den Rücken zukehrst, sondern dass du ihm nachgehst. Ich staune aber auch, was für einen Weg dass du wählst, wie du am Jona nachgehst. Dass du ihn wirklich an den Rand der Verzweiflung treibst. Und dass der Jona das auch richtig herausfordert und dass es am tiefsten Punkt, der möglich ist, geht. Und gleich bin ich so froh, zu sehen, zu erkennen, du meinst es gut mit dem Jona, du willst ihn zum Besten, zum Guten führen. Und das bitten wir dich für unser Leben. Du weißt, wo wir vielleicht auf der Flucht sind, wo wir im Ungehorsam, in der Rebellion leben. Bitte gib uns die Weisheit zu erkennen und zu sehen, wo das der Fall ist. Und hilf uns umzukehren. Es ist oft so schwierig, wenn sich alles in uns sträubt, das zu tun, was du von uns verlangst. Stell uns die Leute zur Seite, die uns helfen können, die können uns unterstützen auf dem Weg. Ja, wir wollen uns dir angeben, deine liebenden Hände, seelsorgerlich liebenden Hände, die uns zurückführen, zum Guten führen. Amen.